die erste Christin. Was ist unsere Rolle dabei, die Welt wieder in Ordnung zu bringen? Wir sind gerade in einer Predigtserie Begegnungen mit Jesus. Wir haben in den letzten Malen gehört, was mit dieser Welt alles nicht in Ordnung ist. Und jetzt die Frage, was können wir tun, dass die Welt wieder in Ordnung kommt? Wie Miriam gesagt hat, fängt es bei uns an. Bei uns persönlich fängt es zuerst an. Und das bringt uns zum grundsätzlichen Aspekt einer Beziehung mit Jesus. Dem Glauben. Aber was genau ist Glaube? Das wollen wir heute anschauen. Wir lesen zusammen den ersten Teil, Johannes 20, Verse 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Die Vorgeschichte ist, dass Jesus am Kreuz hing. Josef, ein Mitglied des jüdischen Rates, und Nikodemus baten, dass sie Jesus vom Kreuz herabnehmen können und in ein Felsengrab legen können. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben Jesus in ein neues Felsengrab hineingelegt. Dies geschah am Freitagabend, so gegen Sonnenuntergang. Und jetzt, unser Text von heute spricht vom Sonntag, vom Sonntagmorgen früh. Maria ging nämlich los, als es noch dunkel war. Als sie beim Grab ankam, war es hell und sie sah, der Stein ist weg. Der Stein ist weg. Der Stein ist aber nicht weg, damit Jesus auferstehen konnte, sondern der Stein ist weg, damit die Leute hineinschauen könnten. Weil Jesus kann ja durch Türen gehen. Das lesen wir auch im Abschnitt nach diesem Text. Maria reagiert ganz ungläubig. Das, was sie macht, ist, sie sagt, jemand hat Jesus weggenommen. Jemand hat Jesus geklaut. Warum reagiert Maria so? Maria, eine Frau, die geheilt wurde, weil sie von Dämonen besessen war. Jesus hat sie geheilt. Sie war mit Jesus unterwegs. Jesus hat viele Male davon gesprochen, dass er sterben würde und auferstehen würde. Sie glaubte nicht. Sie kannte auch das Alte Testament, wo bezeugt ist, dass der Messias sterben und auferstehen wird. Aber sie glaubte nicht. Sogar die Feinde von Jesus haben geglaubt, dass er auferstehen würde. Oder haben es zumindest gewusst. Darum haben sie eine Wache an sein Grab gestellt. Aber Maria glaubte es nicht. Maria reagiert wie eine Ungläubige. Jesus ist einfach weg. Jemand muss ihn geklaut haben. Weil für Maria kam es nicht in Frage, dass Jesus auferstanden ist. Warum? Das erklärt ein bisschen das griechische und später auch das römische Denken. Das besagt nämlich, dass der Geist im Menschen das ist, das Gute im Menschen. Der Körper ist das Übel, in dem der Geist gefangen ist. Wenn also jemand stirbt, löst sich das und das ist das Heil. Was für ein Gott könnte also zulassen, dass jemand wieder auferstehen würde und der Geist wieder eingesperrt wird, das macht absolut keinen Sinn. Maria als Jüdin, sie glaubte zwar nicht nach diesem Bilde, aber als Jüdin wusste sie, das kann nicht passiert sein, dass ein einziger Mensch aufersteht. Es gibt eine Auferstehung aller Gerechten am Ende, aber aller Gerechten, nicht einfach einer Person. Eine Auferstehung ist nicht möglich. Und schon gar nicht, Jesus behauptete, er sei Gott. Gott ist ein transzendentes, unfassbares, unsichtbares Wesen, das man nicht greifen kann, und das soll jetzt sichtbar als ein Mensch auf der Erde sein. Nein, das geht auch nicht. Also konnte Jesus nicht Gott sein und auch nicht auferstehen. Genau mit diesen Gedanken lief Maria los zu den Jüngern. Die Jünger kamen direkt mit zum Grab, liefen miteinander. Johannes kam zuerst an, schaute aber nur ins Grab hinein. Das wahrscheinlich, weil er der Jüngere war und ließ Petrus, dem etwas Älteren, den Vorrang. Petrus kam dann auch zum Grab, schaute hinein und ging hinein. Ich stelle mir vor, er war so wie Sherlock Holmes. Kam er da zum Grab, nahm die Lupe hervor und schaute sich alles genau an. Er fasste natürlich nichts an, denn das sind Beweise und die darf man nicht anfassen. Er hat sich alles akribisch durchgesehen. Was ist da passiert? Und dann fällt ihm etwas auf. Das Schweißtuch. Das Schweißtuch, das liegt zusammengelegt an einem besonderen Ort. Das Wort sehen, das hier im Griechischen steht, das ist das Wort Theoreo. Er hat gesehen und hat sich dann eine Theorie gebildet. Er hat theoretisiert. Also hat er das Schweißtuch gesehen und sich dann Gedanken gemacht, was ist hier geschehen? Es gibt nun drei Möglichkeiten, die er durchgedacht hat. Der erste ist, der Leichnam wurde geklaut. Aber das hat er schnell verworfen, weil wenn er geklaut würde, dann wären die Tücher nicht mehr da. Weil der Leichnam war nackt und keiner würde einer Leiche die Scham entblößen. Also das kann nicht sein. Eine zweite Option, Jesus wurde wiederbelebt. Braucht das? Kann irgendwie nicht sein. Denn wenn er wiederbelebt würde, dann wären die Tücher zerrissen. Es wäre eine Unordnung im Grab, weil niemand, wenn Jesus wieder zum Leben gekommen wäre, durch Wiederbelebung, hätte sich die Mühe gemacht, alles wieder zu falten und hinzulegen. So, es war eigentlich gar keiner da. Nein, sie wollten hinaus, um zu feiern. Sie wollten nicht länger im Grab bleiben. Es wäre also eine Unordnung gewesen mit den Tüchern. Es kann also nicht sein, dass er wiederbelebt wurde. Also muss es sein, dass er auferstanden ist. Das hat auch Petrus gemerkt. Das Tuch macht nur Sinn, dass das zusammengelegt ist, wenn Jesus selbst auferstanden ist. So ein bisschen ähnlich, wie wenn wir morgens aus dem Bett gehen, die Bettdecke schütteln und sauber hinlegen. Petrus hat genau das verstanden. Johannes kam auch noch dazu, sie haben es beide verstanden. Aber bis zu diesem Augenblick verstanden sie die Schrift nicht. Alles, was sie mit Jesus erlebt haben, alle die Beweise, die Jesus brachte, sie glaubten sie bis da nicht. Sie gingen dann wieder nach Hause. Beweisführung abgeschlossen. Ja, sehr nüchtern und rational wird hier dargestellt, was passiert ist. Es gibt sehr viele rationale Gründe, warum Jesus auferstanden ist. Petrus und Johannes haben es hier selber gesehen. Sie haben die Beweise gesehen und diese interpretieren. Gut, das sind Leute vor 2000 Jahren. Die haben einfach alles hingenommen. Früher, da glaubten viele Menschen an Auferstehung und so, aber heute sind wir viel skeptischer. Wir sind gut gebildet und wir glauben nicht einfach alles. Damals waren sie leichtgläubig und haben einfach alles angenommen, was ihnen gerade so erzählt wurde. Wenn wir aber diese akribische Beweisführung anschauen, die Petrus hier gemacht hat, und sie es nie für möglich gehalten hätten, er sei auferstanden, ich denke also nicht, dass wir heute skeptischer sind als die vor 2000 Jahren. Sie haben zwar an viele magische Dinge, Wunder, Übernatürliches geglaubt, aber niemals an eine Auferstehung. Wir heute sind also nicht skeptischer. Was ist da hier gerade passiert? Maria, eine tiefgläubige Frau, reagiert völlig ungläubig. Alle Fakten sprechen für sich, dass Jesus auferstanden ist. Aber sie glaubt nicht. Sie glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und das geht jetzt noch weiter. Vers 11 bis 15. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hat. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggenommen hast, so sage mir du, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jetzt wird es noch krasser. Zwei Engel sitzen im Grab da, sprechen zu Maria. Sie glaubt nicht. Kurze Zeit später steht Jesus da. Sie sieht ihn eins zu eins, Angesicht zu Angesicht vor ihm. Sie glaubt nicht. Jesus spricht sogar mit ihr. Er sagt genau das Gleiche, wie die Engel auch schon gesagt haben. Aber diese Beweise, die bringen Maria immer noch nicht zum Glauben. Doch dann, Vers 16, passiert etwas. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das bedeutet Meister. Nun hat Jesus sie angesprochen, persönlich angesprochen, und sie begann zu verstehen. Erst als Maria eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte, begann sie zu glauben. Vorher hatte sie so vieles gesehen, so viele Beweise dafür, dass Jesus auferstanden war, aber sie konnte Jesus erst glauben, dass er auferstanden war, als er ihr persönlich begegnet ist. Der Glaube ist also ein Akt der ganzen Person. Der Intellekt wird ebenso angesprochen wie der Wille und die Emotionen. Maria hatte immer noch Jesus Ausschau gehalten, aber nach einem kleinen Jesus, nach einem toten Jesus, der keine Macht mehr hat. Und sie hat gesucht, aber sie hat ihn nicht gefunden. Sie hätte auch ihr ganzes Leben suchen können, sie hätte ihn nicht gefunden. Es sei denn, er sucht sie. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus kommt zu Maria. Er bemüht sich sanft, ihr Herz zu erreichen und spricht sie ganz persönlich an. Nicht, weil Maria gut gesucht hat oder weil sie es besonders verdient hat oder was auch immer, sondern einfach durch Gnade durfte sie Jesus begegnen und zum Glauben kommen. In unserem Leben ist es doch genau gleich. Wir haben so viele Fragen in unserem Leben. Warum sind wir da? Was ist genau unsere Aufgabe? Aber wir sehen es draußen in der Natur. Es gibt einen Schöpfer, der uns gemacht hat. Es muss einen Designer geben, der uns gemacht hat. Wenn wir die Perfektion in der Natur anschauen, oder ganz einfach, wie unser Auge funktioniert, so eine kleine Kugel, durch die können wir sehen. So perfekt. Wie kann das geschehen, wenn es einfach zwei Steine zusammengeprallt sind? Es braucht einen Designer dahinter. Aber diese Beweise, die sehen wir nicht. Sie wären aber da. Auch dieser Bericht hier ist ein Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist. Denn er spricht von einer Frau. Maria ist die erste Zeugin. Man muss verstehen, damals galt die Frau als nicht vertrauenswürdig. Sie wurde an keinem Gericht zugelassen. Warum also braucht Gott die erste Zeugin, die zu ihm kommt, eine Frau? Das macht absolut keinen Sinn, weil die ist nicht vertrauenswürdig. Ihr Zeugnis gilt nichts. Und warum schreibt das Johannes hier im Johannesevangelium auch noch auf? Es gibt nur einen plausiblen Grund dafür, weil es so gewesen ist. Nur dann macht es Sinn. Dieser Beweis, der liegt uns heute vor, aber wir erkennen trotzdem nicht. Wir erkennen das erst, wenn unser Schöpfer, unser Erlöser uns persönlich begegnen. Dann können wir das alles sehen. Es gibt so viele logische Gründe, warum wir an Jesus glauben können. Aber erst die persönliche Begegnung mit ihm macht uns gläubig. Durch logische Beweisführung alleine entsteht kein Glaube. Aber der Glaube ist auch nicht weniger als rational. Durch Gnade, die uns Gott erweist, können wir zum Glauben finden und Christ werden. Ein Christ? Was ist ein Christ? Ja, was macht man da so? Was macht einen Christen aus? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. In unserer Welt gibt es rund 30% aller Menschen, die Christen sind. In der Schweiz leben ca. 65% Christen. Also es leben zurzeit ca. 8,4 Millionen Menschen in der Schweiz. 65% davon wären also 5,4 Millionen. Aber ich habe dann auch mal die Kirchenmitglieder eine Statistik angeschaut. Diese besagt, dass 287.000 Menschen in der Schweiz in der Kirche Mitglied sind. Das sind rund 5%. Also von 65% zu 5% ist eine recht große Abweichung. Was also macht einen Christen aus? Wann ist ein Christ ein Christ? Ein Christ ist ein Gläubiger. Wenn wir hier lesen, Maria ist die erste Christin. Warum ist sie die erste Christin? Weil sie glaubt, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist und weil sie eine persönliche Begegnung mit ihm hatte. Und genau das ist es, was einen Christen ausmacht. Ein Christ glaubt, dass Jesus Christus gestorben ist, auferstanden ist, unsere Sünde getilgt ist und wir ihm direkt begegnet sind. Das macht einen Christen aus. Maria ist ihm Angesicht zu Angesicht begegnet. Das können wir ja heute irgendwie nicht mehr. Aber es gibt trotzdem einen Weg, wie wir Jesus begegnen können. Und zwar durch den Heiligen Geist, der er uns schenkt. Dazu später mehr. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Wie können wir Jesus begegnen? Ich kenne viele Menschen, die sind Gott begegnet durchs Bibellesen. Das erste Mal nahmen sie die Bibel nach vorne, lasen und hatten eine Begegnung mit Jesus und glaubten. Viele Muslime zum Beispiel gibt es, die durch Träume zum Glauben finden. Sie haben in Träumen eine Begegnung mit Jesus und kommen so zum Glauben. Wieder andere werden durch andere Menschen angesprochen und haben so eine Begegnung mit Jesus. So viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viele Geschichten gibt es auch, wie sie Gott begegnet sind. Glaube entspringt also einer Begegnung mit Jesus. Aber ein Christ, der begegnet nicht einfach Jesus und glaubt dann so ins Blaue hinaus. So einem unsichtbaren Jesus ist man jetzt begegnet und dann glaubt man einfach an ihn. Nein, überhaupt nicht. Ein Glaube ist eine Gewissheit über Dinge, die man nicht sieht. Wir glauben an Jesus Christus, wir haben eine Gewissheit, dass es ihn gibt, aber wir können ihn gar nicht sehen. Das ist Glaube. Wir glauben nicht einfach irgendetwas, sondern wir glauben, dass er auferstanden ist. Wir glauben an all das, was in der Bibel über ihn geschrieben ist. Wir wissen sehr viel über ihn. Glauben ist also nicht einfach nicht wissen. Ja, ein Gläubiger, der hat das Eingreifen Gottes erlebt. Aus Gnade wandte er sich zu ihm und er fand zum Glauben. Was tut nun ein Christ? Ja, wenn wir durch Gnade zum Glauben gekommen sind, dann können wir uns ja jetzt zurücklehnen, denn die Gnade genügt und machen nichts. Wir chillen ein bisschen. Ja, nein. Das ist nicht die Bestimmung eines Christen. Die Bestimmung eines Christen, das, was ein Christ tut, ist, der Rest seines Lebens damit zu verbringen, dass er die Liebe und Gnade Gottes schmecken und erfahren kann und sich davon verändern zu lassen. Das ist die Bestimmung, dass wir Gottes Liebe und Gnade immer wie mehr verstehen und uns davon verändern zu lassen. Auch Maria erlebte das direkt. Wir lesen weiter die letzten zwei Verse, 17 und 18. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Was muss da in Maria abgegangen sein? Sie hielt Jesus als verschollen. Er war nicht mehr da. Jemand hat ihn geklaut. Doch dann ist er wieder da. Als sie, so stelle ich mir das vor, als sie ihn wieder da sah, wollte sie ihn direkt umarmen. Und dann sagt Jesus: Hey, halt mal, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Sie wollte ihre Freude Ausdruck bringen, aber Jesus sagte nein. Warum sagt das Jesus? Er sagt das, um Maria zu beruhigen. Denn das, was er hier sagt, ist: Ich werde auffahren zum Vater. Aber wenn ich auffahre, dann bin ich nicht weg, sondern der Heilige Geist wird kommen und wird immer bei euch sein. Der Heilige Geist ist noch besser als ich. Ich bin an Ort und Stelle gebunden. Der Heilige Geist aber kann auf der ganzen Welt auf einmal aktiv sein. Maria hat das verstanden. Sie verstand, dass durch den Heiligen Geist können Menschen Tag und Nacht die Liebe und Gnade Gottes erfahren. Der Friede, den sie bei ihm verspürte, können sie auch spüren durch den Heiligen Geist. Und genau dafür ist ein Christ da. Ein Christ ist dafür da, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben durch den Heiligen Geist. Durch den Geist werden wir die Gnade und Liebe immer wie mehr verstehen und wir werden von innen heraus gestärkt werden. Maria lernte hier sofort, dass ihre Wege nicht Gottes Wege sind. Weil Maria hätte es schön gefunden, wenn sie jetzt Jesus einfach für sich gehabt hätte. Aber Jesus hat gesagt, nein, es ist noch etwas viel Besseres. Wie schön wäre es auch für uns, wenn wir Gott sagen könnten, hey Gott, das sind meine Pläne und bitte tu das und Gott würde das dann auch tun. Ja, es wäre vielleicht im ersten Augenblick schön, aber wir würden nie erkennen, was die unglaublichen Möglichkeiten wären, die Gott eigentlich hat. Ich habe das auch persönlich erlebt. Nach der Schule war für mich klar, ich lerne Gipser, dann werde ich Gipsermeister. Ich hatte ein Geschäft im Hintergrund und ja, ich könnte einen saftigen Zapfen verdienen jetzt, aber Gott hat anders geführt. Viel besser hat er geführt. Er hat mich so verändert, dass ich ein Theologiestudium gemacht habe. Dass ich jetzt hier sein kann, das sind seine Hände, die mich geführt haben, weil ein Theologiestudium hätte ich nie und nimmer gemacht, wenn er mich nicht verändert hätte. Durch das Studium und durch das, Durch mein tägliches Studium jetzt auch noch werde ich von innen her gestärkt, dass ich jetzt nach außen wirken kann. Das aber nicht nur, weil ich jetzt Pastor bin, nein, überhaupt nicht. Auch als Gipser habe ich das gemacht, habe ich nach außen wirken können. Und man braucht nicht ein Theologiestudium oder muss Pastor sein, um nach außen wirken zu können. Ich denke sogar, es geht besser, wenn man es nicht ist. Aber auch im Moment bin ich voll herausgefordert, im Glauben einfach zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie es bei mir weitergeht. Ich habe zwar so meine Pläne im Kopf, wie es sein könnte, aber so definitiv weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass Gott mich führen will. Ich weiß, dass egal, wo er mich hinstellt, dass das gut ist. Ein Christ ist herausgefordert, in jeder Lebenslage Gemeinschaft mit Gott zu haben, auf ihn zu hören. Vielleicht bist du im Moment da und sagst, ja, es fällt mir unheimlich schwer, täglich die Bibel zu lesen oder täglich zu beten oder ihn zu lobpreisen. Es geht einfach nicht. Ich möchte dich aber ermutigen. Das ist genau das, was Gott von dir wünscht. Er wünscht sich von dir, dass du dir Zeit nimmst für ihn und mit ihm Gemeinschaft hast. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, dann dürfen wir von innen gestärkt sein und nach außen wirken. Und genau das ist es, was wir dann auch tun können, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Maria hat einen Auftrag gefasst. Sie hat von Jesus den Auftrag gefasst, geh zu meinen Brüdern und verkünde ihnen, was sie erlebt hat. Maria musste man da nicht zweimal bitten. Maria hat eine Begegnung mit Jesus und sie wollte, dass jeder Mensch auch so eine Begegnung haben kann. Ein Christ, der von innen gestärkt ist, wie Maria hier, der braucht sich nicht anzustrengen, um nach außen zu wirken, sondern das ist sein Lebensstil, das ist das, was er will. Wenn wir jetzt auch von innen so gestärkt sind, einen Lebensstil führen, der von Jesus zeugt, dann wirken wir automatisch gegen außen. Das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel, dass ich auch öffentlich beim Essen bete. Ja, manche bringt das ein bisschen in Verzweiflung. Auch letzten Freitag haben wir das festgestellt. Im CEO gehen wir danach noch einen Döner essen. Und dann habe ich jemanden gebeten, bitte bete doch noch vor dem Essen. Und er nur so, ich? Ja, aber das ist ein kleines Beispiel, wie wir einfach gegen außen auch sichtbar werden können. Das ist uns so sehr wichtig, dass wir fürs Essen danken. Und es ist so ein großer Segen, der da draus entstehen kann, wenn nämlich Leute von außen sehen, was machst du da? Und wir dann erklären können, was wir da eben machen. Das bestimmt unser Leben so sehr, dass wir von innen gestärkt sind, nach außen leben können. Ich möchte dich heute fragen, wie sieht es mit deiner Beziehung aus? Denn ich denke, wenn man keine Außenwirkung hat, dann ist irgendetwas mit der Beziehung zu Jesus nicht ganz in Ordnung. Wie sieht es also aus bei dir? Bist du von innen her gestärkt, dass du nach außen wirken kannst? Wenn du merkst, ja, irgendetwas stimmt bei mir nicht ganz, ich möchte eine tiefere Beziehung haben mit Gott, dann komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Es werden Leute mit dem Badge da vorne stehen, die gerne ein Gebet für dich sprechen. Nimm das wirklich in Anspruch. Sie sind gerne bereit, für dich zu beten. Was haben wir also in dem Text hier gesehen? Der christliche Glaube ist rational. Aber durch logisches Denken alleine kommt niemand zum Glauben. Es braucht eine persönliche Begegnung mit Jesus und dann kann man zum Glauben kommen. Erst dann ist man ein Christ, wenn man an die Auferstehung Jesus glaubt und eine Begegnung mit ihm hatte. Ein Christ ist ein Gläubiger, der durch Gnade errettet worden ist, weil Jesus ihm begegnet ist. Und seine Bestimmung ist es nun, sein ganzes Leben daraus auszurichten, die Liebe Gottes zu schmecken, zu erfahren und sich davon verändern zu lassen. Dann lebt nämlich ein Christ von innen her gestärkt und nach außen zu wirken. Genau das wünsche ich mir so sehr, dass Leute zum Glauben kommen können, ihm begegnen und von innen gestärkt werden und eine sichtbare Außenwirkung haben. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir vielmals, dürfen wir unser Leben mit dir verbringen. Ich danke dir vielmals, dass ja, du uns begegnet bist und ich bitte dich für die, die du noch nicht bist begegnet, dass du ihnen begegnest. Sie dürfen zum Glauben an dich finden und dass du mit uns allen mitgehst und uns von innen her veränderst, dass wir gegen aussen wirken können. Amen.